Herrn. Hier ist jetzt heute Karfreitag, ein ganz trauriger Tag. Eigentlich, die Kirchen sollten voll sein und die Gottesdienste, die Ostergottesdienste sollten ja gut besucht sein, aber das darf man heutzutage nicht. Ist alles geschlossen und so weiter. Selbst der arme Papst, der konnte seinen Kreuzgang gar nicht machen, da wo er jetzt die ganzen Stationen Jesu durchmacht hier in Rom und so weiter. Selbst der Petersdom hat er ja eine Messe gefeiert vor einem leeren Dom. Es ist ja schrecklich, wo wir sind, in welcher Zeit wir leben. Etwas Trauriges, keine öffentlichen Gottesdienste, sowas Verrücktes hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Selbst beim Hitler und Stalin und selbst in der alten DDR hat sowas nicht gegeben. Die hätten es nie gewagt, Gottesdienste zu verbieten. Aber das klappt anscheinend jetzt. Wo sind wir denn? In der Endzeit. Und deshalb Karfreitag, ich möchte einfach einer Frage nachgehen, warum musste Jesus sterben? Diese Frage hat mich selbst lange Zeit, viele Jahre, auch als junger Christ, bevor ich Theologie studierte und so weiter, beschäftigt. Warum musste Jesus sterben? Zuerst einmal noch ganz kurz zu den Gottesdiensten. Der Mensch ist ein soziales Wesen und er braucht Feste, er braucht Treffen, er braucht Beziehungen, er braucht Kontakte, er braucht Begegnungen und so weiter. Aber jetzt wird der neue Mensch gezüchtet. Weißt du, der Mensch sollte isoliert sein. Diese neue Generation, die da kommt, ist ein Kampf um diese neue Generation. Die Alten sterben aus. Auf die Alten können die Politiker nicht mehr groß bauen. Die bauen jetzt nur noch auf die Jungen. Nur nebenbei. Der Mensch muss umerzogen werden. Wir stehen in einem Generationskampf und es geht um viel mehr. Und Gott hat mir dieser Tage gesagt, wenn wir jetzt nicht aufwachen, wir werden bitter, bitter weinen, was da alles passiert. Die Sache ist noch nicht vorbei. Gut, dass wir schon vor vielen Jahren hier angefangen haben mit der Predigtkirche und dass wir viermal in der Woche unsere Predigten halten und hier die Predigten ins Internet setzen. So, wir sind auf die Zeit der Pandemie gut vorbereitet. Leute hören unsere Predigten zu Tausenden. Aber ich sage noch etwas. Die Rüstungsindustrie, wir sind ja mit im Krieg, im Dritten Weltkrieg. Die Rüstungsindustrie läuft bei uns auf Hochtouren. Da werden die Mundschutzmasken genäht, da wird alles nur das genäht. Die ganze Industrie wird umgestellt, Zwangsumstellung sogar in Amerika, dass der Trump verordnet hat, General Motors sollte jetzt Beatmungsmaschinen produzieren. Die planen noch was anderes, da kommt noch viel, viel Schlimmeres. So, die Medien, die betreiben Kriegspropaganda, es wird geschürt, du hörst nichts mehr anderes als nur noch Virus, Virus, Virus und die ganzen Geschichten mit dem Virus. Weil es ist nur eine Grippe, eine stärkere Grippe, die hier über die Lande geht. Aber daraus hat man ein Spektakel gemacht. Warum musste Christus sterben? Gerade an diesem Tag möchte ich nachdenken und mir Gedanken machen. Karfreitag ist ein dunkler, schrecklicher Tag. Bei uns, also wo ich aufgewachsen bin, also in Süddeutschland war es meistens so, da war es, vormittags war Sonne und nachmittags hat sich bewölkt, war dunkel. Es war wirklich falsche, verkehrte Stimmung. Jesus ist gestorben. Das ist Karfreitag. Hier wird Gott selbst geopfert. Karfreitag wird Gott selbst geopfert. Pilatus schrieb über das Kreuz eine Tafel in drei verschiedenen Sprachen, in der Sprache des Militärs, in der Sprache der Philosophie und in der Sprache der Religion. Jesus von Nazareth. König der Juden, übersetzt heißt es Jahwe. Und deshalb haben die hohen Priester protestiert und gesagt, sag nicht, dass der König der Juden ist und dergleichen. Er hat es nur gesagt. Aber letztendlich, die Juden, die hohen Priester haben gelesen, da ist Jahwe, hängt am Kreuz. Gott selber, Gott persönlich, hängt am Kreuz. Sie haben Gott gekreuzigt, den Herrgott. Ja, und die Juden ließen damals Gott selber kreuzigen. Und deshalb ist die Frage, warum musste Jesus sterben? Dieser Frage gehe ich nach. Jesus selbst gab sich hin als ein unschuldiges Lamm, so steht es in der Bibel. Der von keiner Sünde wusste, ist zur Sünde gemacht worden und dergleichen. Und Jesus sagt selber, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Das hat Jesus selbst gesagt, ich gebe selbst, niemand zwingt mich. Jesus wurde nicht gezwungen, auch nicht vom lieben Gott. Mein Junge, geh und stirb jetzt. Vollbringt das große Werk der Erlösung für die ganze Welt. Er tat es ganz freiwillig. Und dafür kann niemand schuldig gesprochen werden. Denn ich habe lange Zeit als junger Christ mir Gedanken gemacht. Ich habe noch damals gar nicht gelebt. Wie soll ich schuldig sein an Jesu Tod? Oder dass Jesus für mich stirbt? Ich habe noch gar nichts Böses getan. Und viele, die geboren worden sind, die haben noch nie gesündigt. Warum musste Jesus sterben? Dieser Frage gehe ich heute Morgen nach. Und zwar, ich möchte die Verantwortung nicht auf mich sitzen lassen. Ich hätte was verbrochen. Ich bin schuldig geworden an dem Tod Jesu Christi. Ganz und gar nicht. Es war seine persönliche Entscheidung, ans Kreuz zu gehen. Niemand hat ihn gezwungen dazu. Jesus starb einen ungewöhnlichen Tod. Sein Tod war schon von Ewigkeit her vorgesehen und vorgeplant und vorbereitet. In der Bibel schon bei der im ersten Gespräch Gott und Mensch nach dem Sündenfall, da heißt es, und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das war Jahrtausende vorher prophezeit worden. Das Kreuz konfrontiert uns mit einer ganz anderen Realität, um was es wirklich geht. Um die Realität, dass wir loslassen. Er hat uns ein Beispiel gegeben, ein Vorbild gegeben, schon angefangen bei der Fußwaschung. Ein Beispiel habe ich gegeben und so weiter. Und selig seid ihr, wenn ihr das tut, wie ich es euch getan habe. Das Kreuz Jesu zeigt uns, und da ist das Einzige, wo ich das Kreuz gebrauchen kann, dass ich Jesus nachmache. Und ich werde ein paar Gedanken sagen, was ich vom Kreuz gelernt habe. Einfach still zu sein, Mund zu halten, sich nicht aufzuregen, einfach die Sache durchstehen oder aussitzen oder wie auch immer. Am Kreuz gibt Jesus sein ganzes Leben hin und wir auch, unser ganzes Leben, was war, wir müssen sterben, der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, ich muss mich von meiner Familie lösen, von meinen Verwandten, von meinen Tugenden und Untugenden, da muss ich mich lösen. Ich löse, wenn ich sterbe, von all meinen Krankheiten, meinen Leiden, meinen Lasten, meinen Sorgen, meinen Ängsten, alles lasse ich da, das ist das Kreuz. Aber dass er mich erlöst hätte, ich kann das nicht feststellen. Ich will aber begründen, warum ich das so sage. Jesus hat alles vollbracht, damit ich frei werde, wenn ich seine Spuren, in seine Spuren gehe, wenn ich das tue, was er getan hat. Ich werde ein neues Leben haben, ich werde ein anderes Leben leben, ich werde ein gelassenes Leben leben. Denn das Sichtbare hört einmal auf. Und Jesus hat gezeigt, das Sichtbare hört auf. Der Tod ist nicht das Letzte. So wie der Winter. Da ist alles kahl und tot und so weiter. Und im Frühling, die aus den Wurzeln, sprießt wieder neues Leben hervor. Und so ist auch das Leben. Das Leben geht immer weiter. Und nach dem Tod ist nichts mehr so, wie es war. Und Leute, auch diese ganze Chronoma-Sache und die ganze Pandemie, was wir hier haben, die Sache wird vorbeigehen. Das werden wir überleben. Aber die Welt wird nicht mehr die gleiche sein. Wenn ich jetzt dran denke, hier, jetzt gerade in Russland wurde verboten, den Leuten auf den Friedhof zu gehen in den nächsten Tagen. Und warum? Ich war zuerst entsetzt. Warum ist den Russen verboten, auf den Friedhof zu gehen? Die sind ja orthodox. Die haben ja also anderen Glauben ein bisschen, die gehen auf den Friedhof und dann rufen sie über die Gräber, der Herr ist auferstanden, und dann ruft von der anderen Seite die Leute wieder zu, er ist wahrhaftig auferstanden, verstehst du? Und das will der Teufel nicht hören. Alles nur gemachte Sache von unserer Gesellschaft. Das soll der neue humanistische, atheistische Mensch gezüchtigt werden. Jesus ist auferstanden, Halleluja. Das Kreuz ist nicht das Letzte. Und deshalb, wenn ich an die Erlösung denke, warum ist Jesus für mich gestorben? Das für mich ist das Kreuz nicht das Letzte. Das Letzte ist die Auferstehung. Jesus sagt, und ich lebe. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? So sprechen die ersten Christen. Der Tod macht uns frei von dem, was vorher war. Deshalb lass dich da nicht irgendwie in eine falsche Bahn hineinlegen. Wenn wir jetzt nicht aufwachen, liebe Leute, dann werden wir mal bitter, bitter weinen. Warum? Warum habe ich mir die Zeit nicht genommen? Die Kirchen, die sind geschlossen über Ostern, über Karfreitag, über all diese Tage, wo hohe Feiertage sind. Kein Gebet, kein Passa, gar nichts darf gefeiert werden in einer Gruppe, was ja von Gott ja befohlen ist und von Gott angewiesen ist. Wir sollen diese Tage feiern und fröhlich sein, denn der Herr ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Seit Karfreitag waren die Jünger wie verwandelt. Überleg einmal, was da passierte. Ich möchte die Geschichte kurz aufarbeiten. Die Jünger waren eingeschüchtert, so wie jetzt die Leute von der Pandemie eingeschüchtert sind. Leute, geht nicht aus dem Haus, versteckt euch, verkriecht euch, steckt einander nicht an. Wir müssen ja für andere aufpassen. Nein, jeder soll auf sich selber aufpassen. Und das ist das Allerbeste. Wenn jeder auf sich selber aufpasst, dann passiert nichts. Aber dann laufen die Leute maskiert rum. Mit Mundschutz, weißt du, man hat dann geschimpft über diese Vermummung der Moslems und jetzt werden die Leute bei uns vermummt. Und es ist ja schrecklich, wie der Mensch missbildet wird, vermummt, verliert sein Gesicht, da weißt du gar nicht mehr genau, wer steckt dahinter, hinter der Maske. Aber das wird erzogen. Und ich sage euch eines, ob ihr mir glaubt oder nicht, das ist das erste wie Offenbarung Kapitel 9, wenn du das liest. Und das wird 5 Monate dauern. Der Spuk ist noch nicht vorbei. Deshalb werden so viele Schutzmasken produziert für den Krieg, der noch erwartet wird. Und Frau Merkel hat gesagt, erst wenn wir diesen Virus total überwunden haben, dann werden die Sachen gelockert, die Verbote gelockert. Und da kann es lang warten, bis ein Impfstoff da ist. Ganz lang warten. So schnell werden sie es nicht schaffen, irgendein Medikament. Und es gab schon Medikamente da, die hat man bloß nicht genutzt. Ich denke nur das Medikament gegen Moskitos und Ebola. Die Medikamente waren da, Schweinegrippe, die waren da, aber man hat nicht genutzt. Und jetzt in der Panik. Die Welt ist in der Panik, weil sie sich nicht vorbereitet hat, weil sie nicht dran gedacht haben. Was ist das? Was ist das? Die Welt, damals für die Jünger, sie waren ja erschreckt, schockiert, zermürbt. Aus Angst haben sie sich versteckt. Und das Schlimmste, was heute ist, ist die Angst. Nicht die Krankheit. Das ist nur Schnupfele. Aber die Krankheit, da sterben die Leute schon. Jetzt habe ich eine furchtbare Krankheit. Mich rief neulich eine Frau an und sagte, stell dir mal vor, Bruder, man tut es. Ich habe Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Ich huste so komisch. Ja, verstehst schon? Da fangen die Leute schon an, wenn sie ein bisschen komisch husten, gleich ins Krankenhaus zu rennen oder kriegen Angst. Ich möchte nicht. Und da werden sie manchmal krank, weil sie nichts tun für die Gesundheit. Nur als Beispiel. Die Jünger haben ihren Jesus verloren, sie haben ihren Herrgott ihnen geklaut und so weiter. Sie waren alles ja beraubt und sie waren ja aus Angst vor den Juden, haben sie sich verschlossen. Die erste Pandemie oder die erste Quarantäne, was hier war. Sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Wir haben gehofft, er würde Israel erlösen. Was ist passiert? Gekreuzigt haben sie ihn. Und Jesus starb wie ein Verbrecher, Zwischenverbrechern. Sie sind zwei Schächern. Ja. Und was hat er wirklich vollbracht? Als er ausrief, es ist vollbracht. Da ist etwas mehr dahinter, als was wir in den Schulbüchern, in den Katechismus, in den Bibelbüchern lesen. Mehr dazwischen passiert. Was hat er vollbracht? Hier zeigen sich, was ein echter Glaube ist. Zuerst einmal, was ein echter Glaube ist. Weißt du, ob man, wenn die Prüfung kommt, alles hinschmeißt und alles weg und alles liegen lässt und wegläuft? Nach Corona wird sich zeigen, wer noch Boden unter seinen Füßen hat, wer noch Glauben besitzt und so weiter, wenn diese Leidenszeit mal vorbei ist, hat er das überstanden oder nicht? Oder ist er krepiert aus Angst vor der Pandemie? Die Menschen, die werden gequält, so steht es in meiner Bibel, 5 Monate lang, sie werden gezwungen, auf ihnen wird Zwang ausgeübt, die Zwangsherrschaft beginnt jetzt schon mittlerweile, wir haben Diktatur in Raten, das was Stalin und Hitler sich nicht getraut haben, das trauen sich jetzt unsere Regierungen, ja, und üben fleißig, die Leute mit Verbote zu belegen, und das ist eine Qual, Qual für die Kinder, Qual für die alten Leute, die Leute werden gequält. Die merken das aber nicht, weil es ja dumme Schafe sind. Die haben keine Ahnung. Wer jetzt nicht aufwacht, der wird weinen. Und zwar sehr bitter. Wir sollen eigentlich dahin geführt werden, dass wir uns zwangsimpfen lassen. Die Impfstoffe werden gesucht. Mehrere Forscher forschen. Und ich stehe auf dem Standpunkt, das habe ich damals bei der Schweinegrippe so gehabt und mich haben die Leute ausgelacht und jetzt sind sie dann auf diese ganze Grippe mittel sitzen geblieben. Gott hat mir gezeigt, gesunde Menschen impft man nicht. Oder die braucht man nicht impfen. Kranke darf man nicht impfen. Und die Leute müssen jetzt wieder lernen, auf ihre eigenen Füße zu stehen. Bin ich gesund? Bin ich nicht gesund? Lebe ich gesund? Lebe ich nicht gesund? Jesus hat die Mächtigen hier seine Stirn geboten. Zuerst einmal. Warum musste Jesus sterben? Er geht lieber ans Kreuz. Er verleugnet seinen Glauben nicht. Er bleibt bei seinen Überzeugungen. Er macht mit dem System nicht mit. Das war Jesus. Er lässt sich nicht verstümmeln. Seine Hingabe ist die Frucht seines Vertrauens zu Gott. Gott, ich liebe dich mehr als alles in dieser Welt. Und man muss Gott mehr gehorchen als dem System. Er tut nur den Willen Gottes. Und er beugt sich nicht dem Druck der Massen. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sein Leben und Leiden ist für mich beispielhaft. Und da habe ich langsam Stück für Stück begriffen, warum musste Jesus sterben? Es ist mir zur Nachahmung. Und wenn ich in seine Fußspuren gehe, werde ich genauso tapfer sein, genauso mutig sein, genauso den gleichen Geist haben, den Jesus gehabt hat. Jesus will nicht wie ein Feigling sterben, wie ein Versager und wie ein Ja-Sager nur. Ja, ja, mein Herr, ich mache das. Er will mit Würde sterben, als ein Märtyrer. Und wir sind auf dem Weg, seine Zeugen zu sein, die einfach bezeugen, ich will so sein wie Jesus, ich will so leben wie Jesus. Ich will, wenn ich aus diesem Leben gehe, mit vollem Bewusstsein gehen. Jesus hat nicht einmal den Essig genommen, als man ihm zureicht am Kreuz. Er sagt, ich will mit vollem Bewusstsein gehen. Johannes 19, Vers 29. Und als er dann das merkt, jetzt ist alles vorbei, das Countdown ist zu Ende, und er sagte, es ist alles vollbracht. Alles, was der liebe Gott wolle, dass ich tue, das habe ich getan. Es ist vollbracht. Nicht meine Erlösung, sondern der Wille Gottes wurde vollbracht. Der Wille Gottes. Meine Erlösung ist noch in weiter Ferne. Ich bin noch nicht erlöst. Ich glaube an die Erlösung. Und ich hab, mir ist die Erlösung versprochen. Aber meine Erlösung ist erst vorhanden, erst in Aktion, wenn ich bei Jesus bin. Wenn ich gestorben bin. Auch wenn ich meine Augen zumache und den letzten Schnaufer mache. Es ist vollbracht. Und dann, ha, meine Seele geht zu Gott. Dann ist meine Erlösung vollbracht. Jetzt bin ich noch im Kampf des Glaubens. Jetzt muss ich fleißig arbeiten, kämpfen und so weiter. So wird auch unsere Erlösung sein. Ja, eines der schwersten Wege für Gott war die Erlösung der Welt insgesamt. Jesus zeigt uns den Weg der Erlösung, wie das geht. Es war kein Spaziergang für ihn. Ich gebe mein Leben freiwillig hin. Niemand nimmt es von mir. Das war kein Flanieren, kein Bummeln, so irgendwie ein bisschen die Füße vertreten und der Kinder spielen oder irgendwas anderes. Nein, es war eine harte Tour und eine harte Tortur. Wer heute erlöst will, werden will, der wird auch nichts erspart. Wenn du heute dein Problem lösen willst, dann musst du auch durch die Hölle durch. Ob sie es fasst oder nicht. Der kommt am Kreuz nicht vorbei. Der muss das Kreuz an seinem eigenen Leib erfahren und daran teilnehmen. Es ist eine unbequeme Wahrheit, was ich predige, auch am Karfreitag. Ja, ist es so schön, er hat mich erlöst. Halleluja, Lob und Dank. Nein, für ihn war es ein schwerer Weg. Für mich ist auch ein ganz schwerer Weg, die Erlösung zu erleben. Wir singen in einem Lied, denn durch Sterben hier geht der Weg zu dir. Das war für Jesus so und das ist auch für uns so. Denn durch Sterben hier geht der Weg zu dir. Eine unbequeme Wahrheit. Ja, der Herr hat mich erlöst. Halleluja, ich bin frei. Nein, ich muss den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir sollen mit Jesus mitgekreuzigt werden. So steht es in der Heiligen Schrift. Weißt du, was hier noch blüht? Mach dir gefasst. Glauben und Märtyrium, das gehört zum christlichen Leben. Dass wir gequält, geplagt werden, so wie Jesus, verspottet, verhöhnt, verachtet. Und erst dann ist unser Glaube echt und göttlich und ewig und wertvoll, wenn wir diese Prüfung bestehen, diese ganzen Feuerproben. Das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Ich weiß nicht, wer das erfunden haben, wahrscheinlich Karthager. Aber die Römer haben das in ihrem Reich, im Imperium verwirklicht. Es gibt keine billige Gnade, was die meisten Leute denken. Ach, es ist so schön, erlöst zu sein. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Es ist wahr. Es ist das Schönste und das Herrlichste, wenn ich es weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sitze im richtigen Dampfer. Es gibt keine billige Gnade. Das Kreuz ist das Revolutionärste, was es überhaupt gibt, was dir aufgetaucht ist in der menschlichen Geschichte. Und dafür gibt es keinen Kompromiss. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, und jetzt pass auf, er hat nicht gesagt, der nehme mein Kreuz, sondern da heißt es, der nehme sein Kreuz. Ich muss mein Kreuz auf mich selber nehmen, nicht sein Kreuz. Manche tragen gerne so Kreuzchen um den Hals. Im Gold oder ich habe auch in Silber eins und so weiter. Und wir verehren das altraue Kreuz. Das ist schön und recht und lieb und gut und nett. Aber da steckt noch viel mehr. Das Kreuz ist kein Vergnügen. Das Kreuz ist, ja, das tötet den Gegner. Das war damals im alten Rom so. Das Kreuz kennt keine Argumente. Das Kreuz bringt einen zum Schweigen. Ja, und dann ist vorbei. Jesus wurde auch nicht verschont. Aber warum starb Jesus? Gut, dass du fragst. Er lebte ja ein anderes Leben. Er war von Gott hierher gesandt und ist eigentlich hierher gekommen. Und er hängt am Kreuz und er verherrlicht Gott am Kreuz. Nicht die Sünde. Er verherrlicht Gott. Und er sagt, wenn ich verherrlicht werde, und er sprach vom Kreuz, von seiner Kreuzigung, wenn ich verherrlicht werde. Jesus gab sich hin für den Willen Gottes. Für die Sache Gottes, für das Reich Gottes, zur Ehre Gottes, für Gottes Recht, dass das wiederhergestellt wird. Verstehst du das Kreuz? Johannes 13, Vers 31, da heißt es, jetzt wird der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Durch das Kreuz wird Gott verherrlicht, nicht ich. Und nicht die Welt, sondern Gott wird verherrlicht. Als Judas weggeht, nach der Abendmahl, um Jesus zu verraten, sagt Jesus, jetzt sei Gott wer der Menschensohn wirklich ist. Und dadurch wird da auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Jetzt zeigt Gott. Gott hat gezeigt durch den Verrat des Judas, wer des Menschensohn ist, warum er gekommen ist, was der Wille Gottes war mit ihm. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Durch die Kreuzigung ist Jesus und Gottes Sache der Himmel verherrlicht worden. Durch den Verrat, das Kreuz, diese böse Handlung, diese schlechte Tat, dieses Verbrechen, da ist Jesus verherrlicht worden. Verstehst du das? Nicht, dass wir erlöst sind, da ist Gott verherrlicht worden. Und das verwirrt einen Frommen, vor allem die Evangelikalen ganz besonders. Das bringt sie durcheinander. Verstehst du hier noch Gott? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ruft der Sohn Gottes am Kreuz aus. Gott wird durch die Schlechtigkeiten, und jetzt höre, was Gott mir gezeigt hat, was ich gelernt habe. Gott wird durch die Schlechtigkeiten der Menschen verherrlicht. Ja, bitteschön. Gott wird durch die Schlechtigkeiten der Menschen verherrlicht. Die Schlechtigkeiten, die an uns widerfahren, die ich erleben muss, da wird Gott verherrlicht, dass Gott mich durchträgt, dass Gott bei mir ist, dass Gott mich bewacht und behütet und tastet seine Seele nicht an, wie beim Hiob. Da wird Gott verherrlicht, dass Gott mächtiger ist als der Teufel. Eigentlich bei der Kreuzigung hat er ausgesehen, als wenn die hohen Priester die Juden und der Teufel gesiegt hätte, der reibt sich jetzt die Hände, wir haben jetzt gesiegt. Ich werde morgen darüber predigen, was noch alles passiert ist. Da ist noch viel mehr passiert. Da wirst du mit den Ohren schlackern, was ich dir erzählen werde, was da passiert ist am Tag, wo Jesus im Grab lag. Und Jesus ist erst am dritten Tag auferstanden. Er stieg hinab an die untersten Örter der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen genommen. Ja. Gott wird durch die Schlechtigkeiten, durch das Übel, das wir erleiden und durch die ganzen Ungerechtigkeiten, die wir erdulden, wird verherrlicht. Ja, bitteschön, lieber Bruder, liebe Schwester, da wird Gott verherrlicht, dass Gott treu ist und dass ich zu Gott halte und ich werde meinem Gott und meinem Heiland nicht absagen. Ich bleibe dabei, wofür ich mich entschieden habe. Ich habe mich für Gott entschieden. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das zeigt sich in der ganzen Schlechtigkeit. Durch den Verrat, durch die Verleugnung, durch die Verspottung Jesu, was er dort alles erlebt hat, dieser gute Mann. Denn ich habe als junger Christ gedacht, was hat der Mann verbrochen? Was hat er ausgefressen? Eigentlich, da hat keine Fliege zuleide was getan. Er war ein guter Mensch, hat Leute geheilt, den Leuten nur Gutes zugeredet. Was hat er getan? Warum musste er sterben? Ja, die Schlechtigkeit der Menschen durch ihre Verfolgung, ihren Hass, durch ihre Beschuldigung, ihre Verachtung wurde Gott verherrlicht. Gott sagt, guck mal, ich werde den Mann zu Ehren bringen. Petrus steht auf am Pfingsttag und predigt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat der liebe Gott aufgeweckt. Und des Zeugen sind wir. Wir sind voll des Heiligen Geistes. Der predigt ganz anders. Ja, zuerst verkriechen sie sich, sind erschüttert, zermürbt. Durch die ganzen Schlechtigkeiten, die wir erleben, was uns widerfährt, wird Gott verherrlicht. Verstehst du mich? Hör mir nur ein bisschen zu, vielleicht kommst du noch drauf. Ja, durch das Negative, das dir und mir widerfährt, wird Gott verherrlicht. Ja, jeder kann Gott danken, wenn es ihm blendend geht, wenn er Geld im Portemonnaie hat, wenn der Laden voll ist, wenn alles gibt, was du brauchst und so weiter, wenn alles läuft nach deinen Träumen und Wünschen. Da kann jeder Gott danken. Aber Gott wird verherrlicht in der Not. Du rufst den Herrn an in der Not und er versorgt dich mit allem Nötigen, was du brauchst. Da wird Gott verherrlicht. Verstehst du hier die Welt noch? Gott wird verherrlicht in allem, was du erduldest, was man über dich alles sagt und wie man dich verleumdet und so weiter, was dir in dieser Welt widerfährt. Gott wird verherrlicht durch das, was du ertragen und schlucken musst. Oh Gott, ich gebe dir alles ab. Nimm du das, Herr. Ich stelle dir alles anheim. Du sorgst für mein Recht und für mein Leben. Du wirst für mich streiten und ich werde stille sein. Das ist, wie Gott verherrlicht wird. Gott wird verherrlicht an den Bosheiten, die du und die ich erdulde. Und wir müssen alle irgendwas erdulden. Wir haben jeder von uns ein Päckchen zu tragen. Gott wird verherrlicht durch die Schmach, die du erträgst, durch diese Spießruten laufen, was du durchmachst in deinem Leben. Gott wird verherrlicht durch die ganze Niedertracht, die du erlebst. Gott wird verherrlicht, wie du das alles so erduldest und erträgst. Ja, Schwester, Bruder, kannst du noch stille sein? Dass du schweigst, dass du dich nicht aufregst, dass du nicht explodierst, dass du nicht auf die Palme gleich springst. Gott wird verherrlicht, dass du so tapfer bist, Zähne zusammenbeißt, komme ich um, ich gehe trotzdem, ich mache trotzdem das, was ich tun soll, und ich werde keinen Millimeter zurückgehen. Jesus erlebte sogar, dass der Judas ihn verriet, einer seiner besten Leute. Ja, und soll ich sagen, das ganze negative Zeug, was in dieser Welt passiert, auch diese Corona-Pandemie und die ganzen Virus und was so ist, wo die Leute jetzt in, ja, gepiesackt werden und gequält werden, 5 Monate lang, das ist eine Gotteszulassung, keine Gottesstrafe, eine Gotteszulassung. Auch diese ganze Corona-Sache und deren Folgen noch, die Folgen haben wir noch gar nicht diskutiert, über die Folgen haben wir noch gar nicht geredet. Die Wirtschaft geht den Bach runter. Die Welt ist bald pleite. Wir stehen vor einer der größten Wirtschaftskrisen der Zeit. Jemand hat einmal gesagt, der Mensch hat sowas noch nie in seinem Leben sowas erlebt. Auch das, was in den 20er Jahren war, diese Wirtschaftskrise, sucht seinesgleichen. Das ist das Erste. Es ist eine Zulassung Gottes. Und jetzt kommt es raus, wie ertrage ich das? In Johannes 13, Vers 27 hat Jesus zu dem Judas gesagt, was du tun willst, das tue bald. Es war eine Zulassung Gottes, von Gott schon programmiert. Jesus hat schon lange vorausgesagt, einer von euch wird mich verraten, selbst als er die Jünger sich erwählte. Jesus ist bereit zu leiden, er ist bereit ans Kreuz zu gehen, er ist bereit, ja, verraten zu werden und gibt dem Verräter sogar freie Hand. Judas, was du machst, das tue bald. Er weiß, ich muss am Kreuz sterben. Und wenn du weißt, das und das ist mein Weg, dann wirst du gehen, das ist mein Wille. Jesus musste im Garten Gethsemane ringen, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Golgatha ist der Wille Gottes. Und das hat Gott verherrlicht, dass er den Willen Gottes tat. Alles, was auf dieser Welt passiert, Brüder und Schwestern, das ist Gottes Zulassung. Alles, was auf dieser Welt geschieht, Gutes oder Schlechtes, ist Gottes Zulassung, sein Wille. Denn im Römer 8, Vers 28, da heißt es, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Nicht nur die Guten, sogar die schlechtesten Dinge werden zum Allerbesten dienen. Das Kreuz. Jesus schreckt vor diesem Kreuz nicht zurück. Er weiß, das ist zur Verherrlichung Gottes. Hier verwirklicht sich Gott selber, der Jahwe, der dort am Kreuz hängt. Der Sohn des Allmächtigen, des Menschensohn, wovon Jesus immer wieder spricht. Das war der Gottessohn. Das Leben hier ist zu Ende. Und er opfert sich, er gibt sich für Gott auf, damit die Ungerechtigkeit aufgedeckt wird, damit die ganze Lügen aufgedeckt werden, damit die Religion aufgedeckt wird, die falsche Religion, das ganze Götzentum, die falschen Einstellungen, damit sie aufgedeckt werden. Das wird alles aufgedeckt, das muss alles ans Licht. Und deshalb, so arbeitet Gott, Gott bringt die Dinge ans Licht. Nicht nur, um einen zu quälen, hier zu sterben. Ja, hier alles zu erdulden und so weiter, das ist alles zur Verherrlichung Gottes. Ich habe lange Zeit das nicht verstanden, bis Gott mir etwas sagte, fürchte dich nicht. Wenn du in Zeiten der Not weiter arbeitest, weiter sehst, weiter predigst, weiter inserierst und weiter dienst, das wird Frucht bringen. Gib dich nicht auf. So schnell geben wir uns auf und schmeißen alles hin und das hat alles keinen Wert. Nein, Gott wird verherrlicht in der Stärke, nicht in der Schwachheit. Die meisten Leute wissen nichts, was die Kraft Gottes ist. Die reden viel von der Kraft Gottes. Aber Kraft Gottes ist, dass wir durchhalten, durchstehen. Das ist der Sinn des Christentums. Gott zu verherrlichen. Bis heute. Und Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgt, der lasse sich verleugnen, der nehme sein Kreuz, sein Elend und so weiter auf sich und folge mir nach. Das sind harte Worte. Da ist nichts von Halleluja. Ich möchte den sehen, der jetzt noch Halleluja schreit. Ja, wir können gleich Halleluja rufen für das und jenes, wenn alles gut geht, aber wenn es dann für den Teufel ist, was ist dann? Dann gehen wir aus dem Häuschen. Und jeder muss den Lebenskampf für sich selber kämpfen, um Gott zu verherrlichen. Und wir sind hier auf dieser Erde zur Verherrlichung Gottes. Deshalb werden wir vielleicht auf den Misthaufen geworfen, verachtet, verhöhnt und verspottet. Und da zeigt sich, welches Geisteskind du bist. Wenn die ganzen Bosheiten über dein Leben rübergeschüttet werden, die ganzen Böswilligkeiten. Ja, und was die Menschen so alles so fertig bringen, über einen zu sagen, in einen Skandal zu verwickeln, im schlechten Ruf bringen, Mordruf sogar begehen. Und dann weißt du, das ist zur Verherrlichung Gottes. Mein Mordruf ist zur Verherrlichung Gottes. Jesu Kreuz war zur Verherrlichung Gottes. Verstehst du das Geheimnis des Kreuzes? Und was soll ich machen? Ich möchte, dass du wirklich verstehst, warum musste Jesus sterben? Er hat uns ein Beispiel gegeben, damit ihr das tut, wie ich es getan habe, Johannes 13, bei der Fußwaschung. In Matthäus 26, Vers 63, das nur sind zwei Worte, die ich in meiner Bibel gefunden habe. Und Jesus schwieg. Jesus schwieg. Jesus schwieg. Matthäus 26, Vers 63. Als man ihn anklagte und ins Gesicht schlug und spuckte, Jesus schwieg. Als man ihn beschuldigte, alles Mögliche, er hat Gott gelästert und so weiter, er rechtfertigte sie nicht. Ja, in den ganzen 6 Verhören, wo Jesus verhört wurde, bei den hohen Priestern, beim Pilatus, beim Herodes und so weiter, Jesus schwieg. Er verteidigte sich nicht. Verstehst du das Geheimnis des Kreuzes? Warum musste Jesus sterben? Er starb, um Gott zu verherrlichen. Er verteidigte sich nicht. Es wäre so leicht für ihn gesagt, so und so und so. Er war ja beredet und er war nicht auf den Mund gefallen. Er hat immer schlagfertige Antworten gehabt, aber er schwieg. Er schwieg. Das, dein und mein Schweigen verherrlicht Gott. Wenn wir in einer Situation sind und wir schweigen, durch Stille sein, wir werden stark. Verstehst du das Kreuz? Ich habe lange Zeit nicht verstanden. Jesus verherrlicht Gott. Er protestierte nicht gegen Gott. Vater, warum hast du mir das zugelassen? Er hat es nicht ein bisschen einfacher machen können. Er forderte keine Vergeltung, keine Rache. Er überließ alles Gott. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus schwieg in den Stunden seiner Leiden, als man ihn eine Dornenkrone aufs Kopf setzte. In all diesen extremen Situationen seines Lebens. Er betete auch nicht. Geschwister, wenn du durch die Hölle gehst, da bleibt dir kein Spaß zum Beten. Er schwieg. Jesus schwieg, als er verhört wurde. Als Petrus ihn dort verleugnet. Er schwieg. Er zitierte keine einzige Bibelstelle in dem ganzen Verhör. Er drohte auch nicht den hohen Priester. Pass auf, mein Lieber. Du wirst auch noch vor Gott stehen müssen. Und du wirst vor Gott auch noch dich verantworten müssen. Nein, er schwieg. Er schwieg. Als man ihm eine Ohrfeige verpasste. Er schwieg. In 1. Petrus 2, Vers 21 lese ich. Und folgende Verse, die dadurch auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat. Da verstehe ich zum ersten Mal beim Petrus, was das Kreuz bedeutet. Er hat mir ein Vorbild zurückgelassen, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußstapfen, er, der keine Sünde getan hat und in seinem Mund kein Betrug gewesen ist. Und fand der, der als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt und so weiter und alles Gott anheimstellte. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Das ist das Geheimnis des Kreuzes, nicht mehr und nicht weniger. Von wegen, ich bin erlöst durch das Kreuz. Nein, ich bin erlöst durch die Auferstehung. Ostern, das ist mein Erlösungstag. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Aber hier hat Gott mich, hier hat mich Jesus mit Gott versöhnt und mir ein Vorbild zurückgelassen. Johannes macht genauso, wie er der Heiland gemacht hat. Bis zuletzt. Und er hat Gott anheimgestellt, der alles gerecht macht. Wir verherrlichen Gott, wenn wir Unrecht leiden, uns schwere Wege gehen müssen, wenn wir verlassen werden, wenn wir verraten, verspottet werden. Wir verherrlichen Gott. Das predigt man heute nicht. Das ist nicht so populär. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Realität. Wir verherrlichen Gott, wenn wir verkannt werden, wenn wir gemobbt werden, um Jesu willen sogar als komische Kauze angesehen werden, vielleicht auch den Vogel gezeigt bekommen. Ja, Gott wird verherrlicht, wenn wir belächelt werden. Da zeigt sich, was Geisteskinder wir sind. Wir verherrlichen Gott, wenn wir ihm alles anheimstellen, so wie Petrus geschrieben hat. Ihm alles überlassen und ihn für uns arbeiten lassen. Gott, ich bin nur dein Geschöpf. Ich bin nur dein Instrument. Du spielst auf meinem Leben. Du bringst Harmonie in meinem Leben. Du bringst Ordnung in meinem Leben. Das, was nicht stimmt, das machst du, lieber Gott. Jesus schwieg, als falsche Zeugen aufstanden und gegen ihn aussagten. Er hätte sagen können, nein, das habe ich nicht gesagt. Oder da hätte auch jemand anders aufstehen können, da hätte er rufen können, Petrus, hör, was hast du gehört? Wie hast du das verstanden? Nix. Er hat keine Zeugen aufgerufen, hat niemand angeklagt, hat niemand verdammt. Er hat einfach stehen lassen. Und das ist, wie wir das Kreuz leben, ausleben. Wir lassen die Dinge einfach stehen. Er schwieg. Er verteidigte sich nicht. Es wäre ihm so leichtes gewesen. Er hätte selbst erklären können, als er vor Pilatus stand, bist du ein König oder bist du nicht ein König? Ja, ich hätte sagen können, schau mich an. Und plötzlich hätte er strahlen, anfangen können zu strahlen, wie eins auf dem Berg der Verklärung. Er hätte sich dem Pilatus offenbaren können, der Regierungsmacht damals. Nein, dem wird sogar noch die Dornenkrone aufgesetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus, als Lamm Gottes, tat seinen Mund zu seiner eigenen Verteidigung nicht auf. Und das ist, wie Gott für uns streitet. Je mehr wir unseren Mund aufmachen, desto schlimmer wird die Situation. Wir sollen einfach Gott reden lassen, andere Leute reden lassen. Während Jesus entwürdigt wurde, blieb er selbst vollkommen würdig. Er stand da. Wenn ich so Jesus sehe, verstehst du, er steht da, lässt sich anspucken, Kleider vom Leib runterreißen, er lässt sich schlagen, er lässt sich auspeitschen, er lässt alles mit sich machen, ans Wurst. Ja, jeder kann machen mit ihm, was er will, wie ein Fußabstreifer ist er da. So wird Jesus behandelt in seinem Verhör. Er schweigt. Obwohl er Autorität hätte. Er wird eines Tages der Richter des Universums sein. Aber hier, er schwieg. Jesus blieb standfest bis zum Schluss. Und deshalb ermutigt auch dieses Bild mich. Warum musste Jesus sterben? Dass auch ich bis ans Ende beharre. Meine Bibel sagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. In der Corona-Pandemie, Menschen werden gequält. Warte mal ab, das wird noch viel, viel schlimmer werden. Jetzt ist ja wie Urlaub, verstehst du? Man ist schön zu Hause bei Mama und Papa, bei seinen Kindern, bei seiner Familie, bei seiner Frau, bei seinem Mann. Jetzt ist doch angenehm. Homewalking. Verstehst du? Aber dieser Spaß wird bald zu Ende sein. Die Quarantäne ist nicht nur freie Zeit, ja, ist nicht nur irgendwas auszusitzen, das bittere Ende kommt, die Weltwirtschaft wird zusammenbrechen, weltweit. Das ist eine Falle Satans, die meisten Leute merken das nicht, dass es eine Falle Satans ist. Die Stille vor dem Sturm, die Stille vor dem Sturm, hör mir gut zu. Firmen werden pleite gehen, es werden schwere Zeiten kommen. Menschen werden zermürbt und verschmachten. Berge und Hügel fallen über uns und bedeckt uns vor dem, der da kommt, was da passiert, was als nächstes kommt. Die sehen noch gar nichts, aber die wissen, da bahnt sich was an, denn die Leute, die Ungläubigen lesen auch die Bibel, auch die Offenbarung. Die sind nicht so dumm. Und die wissen, das alles steht schon in der Bibel. Der Nostradamus hat schon vorausgesagt, oder was weiß ich, ja, welcher Prophet es auch gesagt haben möchte, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Verstehst du? Die Welt geht einer Katastrophe entgegen. Die Titanic wird sinken. Wir gehen schweren Zeiten entgegen. Wirst du das verkraften? Werde ich das verkraften? Werden wir das ertragen? Ich frage jetzt, wenn wir das Kreuz nicht richtig verstanden haben, wir werden zerbrechen und scheitern. Bist du darauf eingestellt, auf die Dinge, was kommt? Und es ist so gut, wenn wir wissen, was kommt, wenn wir uns schon innerlich vorbereiten, gefasst sind. Und wenn es dann besser kommt, dann Lob und Dank. Aber zuerst einmal, wir müssen auf alles gefasst sein, was dann noch kommt, was die Welt noch überfallen wird. Lerne von Jesus zu schweigen. Alles aus der Hand Gottes zu nehmen. Auch das Negative, auch die Folgen von Coronavirus, was da kommt. Auch das aus der Hand Gottes zu nehmen. Die guten und die schlechten Tage. Lass uns alles aus der Hand Gottes nehmen. Einfach gelassen sein. Deshalb auch höre die Predigten, die wir hier ins Internet setzen. Nähre deinen Glauben. Und wenn du deinen Glauben nährst, wird dein Zweifel, deine Angst, deine Krankheit, all das vertrocknen. So war ich hier Johannes Matthäus heiße. Der Glaube an Gott verhindert nicht die Stürme. Der Glaube an Gott, glaub doch nicht diesen Quatsch, wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich keine Schwierigkeiten. Nein, dann habe ich erst recht Schwierigkeiten. Dann muss ich erst recht durch die Hölle. Dann muss ich erst recht in die Löwengrube. Dann muss ich erst recht in den Feuerofen. Glaube doch nicht, dass der Glaube an Gott die Schwierigkeiten verhindert, die Krisen aufhält. So wie manche Charismatiker einfach in dem Namen Jesu, ich bringe das alles unter das Blut. Nein, der Glaube wird das nicht schaffen. Ja, der Glaube schützt dich nicht. Der Glaube schützt dich nicht. Auch das Blut Jesu schützt dich nicht. Das Blut Jesu wurde zur Erlösung gegen manche Charismatiker sind so super geistlich, sie bringen alles unter das Blut. Das ist ein Quatsch. Das Blut ist zur Erlösung und sonst gar nichts mehr. Und wir sollen ja an das Blut Jesu denken, was am Karfreitag vergossen wurde. Das Blut Jesu ist nur zu unserer Erlösung. Und dann sagen wir, danke Jesus, du hast uns dein Leben gelassen, du hast gezeigt, wie man lebt. Der Glaube ist eine Kraft Gottes. Und da zeigt sich, der Glaube an Gott gibt mir Kraft, Ungemach zu ertragen, Scherereien zu ertragen, Schwierigkeiten zu ertragen, belogen zu werden. Ja, das gibt mir Kraft, dass ich sage, ja, der Herr wird für mein Recht streiten. Ja, überlass Gott die Dinge. Der Glaube an Gott gibt die Kraft, die Umstände, das Böse, das Teuflische, die ganzen Widerwärtigkeiten zu meistern. Der Glaube an Gott. Überlass es Gott. Gott wird schon machen. Auf seine Art. Nicht auf meine Art. Ich wünsche natürlich ganz anders. Oh, dass alles schön, glatt, geregelt, ordentlich, nach Schema F geht. Aber das geht bei Gott nicht. Gott geht manchmal querfeldein. Du bist hier zur Verherrlichung Gottes. Gott hat dich in eine Situation hineingeworfen. Und da muss jetzt stiller sein und aushalten und erdulden. Und Gott verherrlicht sich selbst. Ich will für dich streiten und du wirst stille sein. Je mehr du kämpfst und wurschtelst und pfuscherst, desto mehr versaust du den ganzen Laden. Für Gott musst du dich nicht sorgen. Gott sorgt sich schon für sich selbst. Er ist stark genug. Jesus gibt sich nur hin. Das ist alles, was Jesus tut. Lerne von Jesus. Du musst Gott und seinen Willen, seinen Plan nicht verteidigen. Nicht nur ergeben und sagen, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das Kreuz, ich muss da durch. Die Corona-Pandemie ist eine Zulassung Gottes. Das ist dein Wille, Herr. Dieses erste Weh muss kommen. Das ist so natürlich wie eine Geburt eines Kindes. Die Wehen müssen kommen, sonst kommt das Kind nicht raus. Sonst kommt Gott nicht zu seinem Ziel. Sonst wird Gott sich nicht verherrlichen. Sonst gibt es kein Baby, kein neues Leben. Das muss alles passieren. Das ist alles nur die Vorbereitung für etwas Großes. Die ganzen Dinge, was passiert in der Offenbarung, alles ist von Gott gewollt, dass der Antichrist kommt, der falsche Prophet kommt. Wir können dagegen nicht ankämpfen. Das muss nur sagen, Herr, dein Wille geschehe. Die müssen kommen, damit Gottes Reich kommt, damit das Reich Gottes verwirklicht wird. Alles wächst bis zur Ernte. Und Jesus sagt seinen Jüngern klipp und klar, versucht nicht, das Unkraut zu jäten. Das ist Kurpfuscherei. Versucht nicht, die Welt zu verbessern. Das werdet ihr nicht schaffen. Versucht nicht, selbst den neuen Menschen zu produzieren, zu umerziehen und so irgendwelche Belehrungen, Glaubenskurse und dergleichen, die Leute zu trimmen, fromm zu machen. Das soll der liebe Gott machen. Alles ist von Gott zugelassen. Der Abfall ist von Gott zugelassen, sogar vorausgesagt. Stell dir mal vor, die Bibel spricht klar und deutlich, der Abfall muss kommen. Jetzt sei nicht entsetzt, wenn plötzlich die Kirchen leer sind, wenn der Papst da vor dem leeren Platz steht, im leeren Dom spazieren geht und dann seine Segnungen spricht. Gott tut nichts ohne Ankündigung. Das ist alles schon vorausgesagt, Jahrtausende schon voraus in der Bibel. Nach dem Abfall, dann wird aus der Asche wie ein Phönix das Reich Gottes entstehen. Aus dem Grab kommt der Herr. Tod ist besiegt. Aber zuerst einmal muss der Tod besiegt werden. Die Kreuzigung war Gott gewollt. Das war nicht ein Werk des Teufels. Auch wenn es manchmal manche predigen und sagen, ja, Satan hat triumphiert. Nein, der Herr Jesus hat triumphiert, indem er sein Leben total hingegeben hat. Die meisten haben es nicht verstanden, nicht einmal seine Jünger. Wann willst du das Reich Israel aufrichten? Und Jesus sagt, euch gebührt nicht Tag und Stunde zu wissen, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, wir empfangen die Kraft des Heiligen Geistes und wir bezeugen, was das Leben Jesu in uns wirklich ausmacht. Jesus gab alles freiwillig, gab freiwillig sein Leben hin. Er sagt, niemand nimmt das von mir und auch von dir nimmt niemand dein Leben von dir. Das ist dein Problem. Du musst dein Leben leben. Jeder lebt sein Leben für sich und jeder stirbt für sich. Niemand kann es für den anderen tun. Was Jesus tut, das tut er ausschließlich zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und Geschwister, und auch wir sollen uns bewusst werden, alles, was ich tue, alles, was mir widerfährt, alles zur Ehre Gottes. Nur zur Ehre Gottes, sonst gar nicht. Jesus kasteit sich nicht. Er ereifert sich nicht für Gott. Oh, der Herr wird siegen, der Herr wird triumphieren. Nein, er weiß, das wird er machen. Denn ich bin im Recht. Wenn du weißt, dass du im Willen Gottes bist, dass du im Recht bist, dass du ja den Frieden Gottes in deiner Seele hast, dann kannst du ganz ruhig und gelassen sein. Jesus plagt sich nicht für Gott. Er steht ganz still da, ganz stramm. Vater, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Er lässt einfach alles an sich geschehen. Sich anspucken. Sich auch die Kleider vom Leibe reißen, Dornenkrone aufsetzen und, was weiß ich, beschuldigen. Und die religiösen Menschen natürlich, die denken, ich muss was tun, positiv denken. Nein, du kannst gar nicht. Du kannst noch so positiv denken. Jesus hätte noch so positiv denken können. Das wäre passiert, weil es Gott gewollt war. Weil Jesus in den Willen Gottes war. Die meisten Leute kennen den Willen Gottes nicht. Die denken nur, im Lotto gewinnen, das wäre der Wille Gottes. Gesund sein und dergleichen, das wäre der Wille Gottes. Nein, der Wille Gottes ist, dass Gott verherrlicht wird. Ehre sei Gott! Das war die Botschaft von Weihnachten und es geht ausschließlich in dem gesamten Universum, in der ganzen Menschheitsgeschichte, in der ganzen Erlösungsgeschichte, in der ganzen Heilsgeschichte. Es geht um die Ehre Gottes. Um die Ehre Gottes. Die meisten Leute kennen nicht den Willen Gottes. Die Heiden, und das sind alle, die Jesus nicht persönlich kennen, sind wie die Baalspriester damals auf dem Karmel bei Elia. Die ritzen sich in die Adern, dass sie Blut spritzen und so weiter und wollen Gott beeindrucken. Gott muss nicht beeindruckt werden. Sei still. Vor Gott muss man sich als Mensch nicht verstümmeln und sich zerfleischen, sich kaputt machen, sich kasteien, wie auch immer. Oder sich mit fremden Federn noch schmücken. Vor Gott kannst du ganz bescheiden bleiben, ohne Übertreibung. Herr, hier bin ich. Dein Wille geschehe. Wie geschehe, wie du gesagt hast. Verstehe das Kreuz. Geh, tritt in den Spuren Jesu. Sei so, wie Jesus war. Und du wirst den Himmel erreichen. Anders nicht. Nur auf diesem Weg. Das ist Ostern. Warum musste Jesus sterben? Das ist meine Frage, der ich nachgehe. Sei so, wie Jesus. In deinen schweren und schwierigsten Stunden musst du dich nicht um Gott sorgen. Er wird für dich sorgen. Er sagt, ich will dich bis ins hohe Alter tragen. Du musst dich nicht um Gott groß sorgen, oh, dass ich den Herrn nicht verliere. Nein, Gott sagt, Jesus sagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Sei ganz gelassen und ganz getrost. Egal, was da kommt, nimm die Stunden, bis sie kommen. Du musst nicht für Gott sorgen. Er sorgt für dich, er steht zu dir, er verteidige dich. Als Jesus diese Frauen dort auf der Via Dolorosa sieht, die so nachweinen und klagen, mein Heiland, mein Heiland, mein Heiland. Und so sind viele Christen am Karfreitag, mein Heiland, mein Heiland, mein Heiland. Die sind weinerlich. Ich werde nie vergessen, als junger Pastor, ich habe keine Ahnung gehabt, ich komme ja aus dem Atheismus, verstehst du? Ich predige in einer Gemeinde, war ganz jung noch, und ich habe rote Socken an diesem Tag. Und dann ist Karfreitag, und dann sagen die Leute, ja, ist der... Zu meiner Frau sagen die Leute, hast du dem nicht gesagt, dass heute Karfreitag ist? Man zieht sich schwarz an und dunkel an und der kommt mit roten Socken und einer roten Krawatte zur Predigt. Ja, ich mag rote Farbe, verstehst du? Das ist die Farbe des Lebens. Aber ich kam mit roten Socken zur Karfreitagspredigt. Das war ganz am Anfang meines Dienstes in Stuttgart. Ja. Aber die Leute weinen, der Heiland, der Heiland, der Heiland, oh, wie schlimm das ist. Nein, was sagt Jesus zu den Frauen? Beweint nicht mich, beweint euch und eure Kinder. Ja, und jetzt ist wieder, warum musste Jesus sterben? Warum muss er sterben? Beweint euch und eure Kinder. Das ist der Weg nach Golgatha. Du musst Jesus und Gott nicht bedauern. Du musst auch die ganzen Märtyrer nicht bedauern. Weißt du, in der Urkirche, da gab es so viele Märtyrer, die ihr Leben für Gott gelassen haben und die wurden als glorifiziert, die wurden verherrlicht. Unsere Märtyrer, sie haben gelitten, sie haben den Glauben gehalten, sie waren kühn, sie waren tapfer, sie haben nicht beigegeben und sie haben den Kaiser nicht als Herrn genannt, sie haben nur noch Christus als den Herrn verehrt. Ja, und die wurden verehrt. Du musst die Märtyrer nicht bedauern. Es gibt sogar ein Altar in der Bibel, im Himmel oben, ein Altar für die Märtyrer, die Seelen unter dem Altar. Gott verherrlicht sich selbst. Du brauchst Gott nicht verherrlichen. Ja, und du musst ihn nicht verwirklichen. Er verwirklicht sich selbst. Es ist so einfach, wenn du das einmal kapiert hast, dann weißt du, was du einmal kannst, kannst du immer. Wenn du einmal Radfahren kannst, kannst du immer Radfahren. Wenn du einmal schwimmen kannst, kannst du immer schwimmen. Verstehst du, wenn du einmal aufrecht laufen kannst, kannst du immer laufen. Und wenn du einmal den Glauben kapiert hast, was ist der wirkliche Glaube, dann hast du es kapiert, kann das niemand mehr nehmen. Gott ist für uns da und nicht wir für Gott. Bitte halte dich jetzt fest. Gott ist für dich da und nicht du für Gott. Ja. Gott hat uns geschaffen zu seiner Verherrlichung und damit wir Gemeinschaft für ihn haben. Gott ist für uns da, dass er sich um uns kümmert. Er hat also das Beste für uns gewollt. Wer einmal das begreift, der hat das Evangelium begriffen, so wie die Natur für uns ist. Nicht du bist wie die Natur, vielleicht als Düngemittel, aber nicht mehr. Aber die Natur ist für dich. Verstehst? Damit du, gut leben kannst, schön dich schmücken kannst. Die Sonne, du bist nicht für die Sonne ist für dich da. Und so ist auch Gott ist für dich da und nicht du für den lieben Gott. Verstehst du das Geheimnis? Die Erde ist für uns da und nicht wir für die Erde. Der Sabbat, hat Jesus gesagt, ist nicht für den Menschen. Oder für den Menschen, Sabbat ist nicht nur um des Menschen willen, verstehst du, nur dass der Mensch freien Tag hat. Das Geld ist für uns und nicht wie für das Geld. Wenn du das einmal begriffen hast, ich lebe nicht fürs Geld, sondern ich hab's oder ich hab's nicht, das spielt jetzt gar keine Rolle. Und das Geld wird bald abgeschafft werden. Mach dich gefasst, was jetzt kommt. Die können gar nicht mehr so viel Geld nachdrucken. Ging's jetzt, ganze Zeit lang ging's ins Tausende, dann ging's ins Millionen, immer die ganzen Kredite, was da vergeben worden sind. Jetzt geht's in Milliarden und bald hört Milliarden auch auf, dann geht's in Billionen. Immer eine Null mehr. Das Kreuz, der Tod, ist für uns und nicht wie für den Tod da. Ja, verstehe Golgatha. Übertrage das Ereignis auf dein eigenes Leben. Jesus starb, damit du so sterben sollst, wie er gestorben ist. Und damit du dein Sterben so richtig verstehst. Ich bin zur Verherrlichung Gottes. Da kommen doch zwei. Die Mutter kommt natürlich, aber der zwei Buben in der Nachfolge Jesu, die Söhne des Zebedeus, und die Mutter betet. Da sind sogar die anderen Jünger sogar traurig geworden. Die haben gesagt, was bilden sich die zwei da ein? Da betet die Mutter, oh Meister, lass einen links sitzen und den anderen rechts sitzen von in deinem Thron, wenn du einmal die Herrlichkeit einnimmst. Das ging, als Jesus sein Sterben vorbereitete, dass er sagt, ich werde bald die Macht antreten, des Menschensohn wird erhöht werden. Lass einen links und lass einen rechts sitzen. Ja, und es ergab sich dem Willen Gottes, der Herr Jesus, und dann bittet diese Mutter, lass einen rechts und dann den anderen links sitzen. Und was sagt Jesus? Mutter, bist du von Sinnen? Markus Kapitel 10, Vers 37, als sie sagte, lass in deiner Herrlichkeit einen von uns, von diesen Söhnen, einen rechts und den anderen links sitzen. Johannes und Jakobus waren da gemeint, beide Söhne des Zebedeus. Du weißt gar nicht, was du bittest. Und Jesus sagt, könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Viele möchten so ganz nahe bei Jesus sein, leben so schön, aber die wissen nicht, was es kostet. Die Söhne des Zebedeus hatten beide, sie wollten beide den ersten Platz links und rechts von Jesus einnehmen, zum Nachteil anderer. Und Jesus zeigt, was das ist. Er zerstört das ganze schöne romantische Bild. Könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinke? Die Seligkeit kostet etwas, und zwar sehr viel. Es sind fürchterliche Dinge. Könnt ihr den Kelch, diesen bitteren Kelch trinken? Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Hat der Herr Jesus gesagt, könnt ihr das trinken oder die Taufe auf euch nehmen, die ich erlebe? Diese Feuertaufe, die meisten möchten mit Geist und Feuer getauft werden, haben gar keine Ahnung, was es ist. Wenn du die Geistestaufe hörst, das ist in Zungenreden und in anderen Sprachen beten, aber die Feuertaufe ist Gericht, Martyrium, Quälerei, das Kreuz. Ja, könnt ihr auch die Taufe auf euch nehmen, die ich auch bekomme. Siehst du, wie rasch sie nüchtern werden, wie sie runterkommen von ihrem Traum. Aber was ist passiert? Der eine, der wurde nach kurzer Zeit, dieser Jakobus, wurde nach kurzer Zeit getötet. Wir lesen ja in der Apostelgeschichte vom Herodes. Der wurde getötet als Apostel. Der hat gar nicht lange Gott gedient. Und der Johannes ist sehr alt geworden. Er hat die Offenbarung, die Apokalypse bekommen, sehr alt bekommen. Es steht euch nicht zu, hat der Herr Jesus gesagt. Er will dir sagen, ihr redet Unsinn von Rang und Ehrenstellungen. Das ist mit Kampf und Mühe verbunden. Gar nicht so einfach, so Spaziergang. Könnt ihr den Kelch trinken? Könnt ihr das ertragen? Hingemordet zu werden, gekreuzigt zu werden, verschleppt zu werden? Seid ihr imstande, Blut zu vergießen? Wer seinen Glauben nicht mit seinem Blut unterschreiben kann, der ist nicht würdig des Glaubens. In aller Liebe. Jesus sagt so, könnt ihr den Kelch auch trinken wie ich? Durch den Heiligen Geist waren die beiden fähig. Und der Johannes ist so schlau, er möchte nicht mehr vorne sitzen. Weißt du, er lässt immer den Petrus vor. Und er lässt dann andere Jünger vor. Verstehst du? Er drängelt nicht mehr. Er will nicht mehr der Erste sein. Er weiß, das kostet Kopf und Kragen. Immer wenn du vorne bist, ja, alle, die irgendwie vorne vorstehen, die werden gleich, wenn irgendwas schief läuft, die werden gleich abgesetzt, müssen ihren Hut nehmen oder ihren Koffer nehmen und was weiß ich. Die beiden, die haben aus dem Kelch getrunken. In 1. Johannes 3, Vers 16 heißt es, Christus hat sein Leben für uns hingegeben. Und so müssen wir auch für unsere Brüder das Leben hingeben. Jetzt komme ich zu der Stufe, was die Erlösung wirklich ist. Auch wir müssen leiden, so wie Jesus für uns gelitten hat. Wir leiden für unsere Brüder, für unsere Schwestern, für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Familie. In Johannes 21, Vers 18 sagt Jesus zu Petrus, als du noch jung warst, er war, muss noch junger Mann gewesen sein damals, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet, deine Hosen zugemacht. Und konntest gehen, wohin du wolltest. Aber jetzt, wenn du alt geworden bist, oder alt geworden bist, dann wird dich ein anderer gürten, wohin du nicht hin willst. Weißt du, ja, es ist so schön, dem Herrn zu folgen, solange wir dort hingehen können, wo wir hinwollen. Aber es wird ganz anders und sonst mulmig, wenn wir hingehen müssen, wo wir gar nicht hinwollen und nicht hin können. Und was heißt hier? Von ihm, von Petrus und so weiter. Ja, nichts anderes als das Kreuz. Ein anderer wird dich gürten. Als der Petrus nach der Legende gekreuzigt wurde und von Rom, die Geschwister sagten, Petrus, wir brauchen dich noch, geh von Rom, bring dein Leben in Sicherheit. Als Petrus sein Leben in Sicherheit bringt und die Via Appia darunter läuft, begegnet der Herr Jesus ihm im Geist und fragt, der Petrus fragt, Herr, wo gehst du hin? Er sagt, ich gehe nach Rom, um zu sterben. Und so weiter, dieses Quo Vadis. Und dann sagt Petrus, ja, dann gehe ich auch wieder zurück. Dann will ich auch zurück. Ich will dort sein, wo du bist. Ein anderer wird dich gürten. Wo gehst du hin? Und als Petrus gekreuzigt wurde, die Legende sagt, dass er nicht so gekreuzigt werden wollte wie sein Herr, sondern mit dem Kopf nach unten. Es ist leicht, edle Gedanken zu haben. Leicht an Ehrungen zu denken und sich erfreuen. Leicht, das Ohr der Schmeicheleien zu leihen und so weiter, die einen loben und sagen, prima, bist du herrlich, wunderbar, dankeschön, prima. Ja, das ist einfach. Aber Beleidigungen zu ertragen, Undankbarkeit zu ertragen, Demütigung zu ertragen und da geduldig zu bleiben, stille zu sein, wie der Herr Jesus, er schwieg. Kannst du diesen Kelch bis zur Neige trinken? Und das Heil ist nicht mehr und nicht weniger. Warum musste Jesus sterben? Am Kreuz können wir zwei Dinge tun, oder wenn wir vor dem Kreuz stehen. Entweder wir hauen ab, fliehen, gehen unseren Weg weiter, weichen aus, verstecken uns, verkriechen uns, oder was auch immer sein mag, wie die Apostel, die Jünger damals irgendwo aus Angst vor Juden, dass sie sich versteckten oder sich davon stehlen. Das sollen die anderen machen. Die sind noch jünger. Und so weiter. Oder wir werden mitgekreuzigt mit Jesus. Zwei Möglichkeiten haben wir. Jesus gab sich hin, er gab sich für Gott hin, zur Ehre Gottes und für die Sache Gottes, für das Reich Gottes. Jesus hat Gott gerettet. Verstehst du das? Er hat Gott gerettet. Er hat den Glauben an Gott gerettet. Er hat die Gerechtigkeit gerettet. Er hat das Gute gerettet. Die Welt war von Gott abgefallen. Die Menschen waren verdorben, sie waren versklavt. Sie haben sich für den Teufel entschieden und sie sind dem nachgelaufen. Menschen ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen, da musste die Sintflut kommen. Und es war nicht mehr Gutes unter den Menschen, der nicht einmal ein einziger war gut, der was Gutes tue. Alle sind Sünder geworden und mangelten des Ruhmes bei Gott. Alle waren von Gott abgefallen und es gab keinen Glauben mehr auf dieser Welt. Und das war die Situation. Denkst du, wenn es Menschensohn kommen wird, dass er noch Glauben finden wird? Da hat damals keinen Glauben mehr gefunden. Wo sind die? Die Jesus, so viel mit Jesus erlebt haben. Wo sind die, die so viel damals mit Jesus erlebt haben? 5000 haben da sein Brot gegessen. Wie viel Heilung hat es gegeben? Wie viel Befreiung hat es gegeben? Wie viel, was weiß ich, Segnung hat es gegeben? Wo sind sie alle geblieben? Und dann fragt der Herr sogar noch seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Meinst du, dass er Glauben findet? Und wir haben diese Situation heute. Die Kirchen sind leer, geschlossen. Und jetzt ist die Frage, wie geht's mit uns? Und jetzt muss jeder persönlich eine Entscheidung treffen. Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch euch verschließen? Und die Menschen taten nicht Buße. So steht es in der Offenbarung mehrmals. Sie haben alles gesehen, sie haben alles erlebt. Die knirschten mit den Zähnen, aber sie taten nicht Buße. Umkehrt nicht um, haben ihr Leben nicht verändert. Wer jetzt nicht aufwacht, der wird bitter weinen, hat Gott mir die Tage gesagt. Seine Hingabe, die Hingabe an Jesu, an den Vater, warum musste Jesus sterben, brachte die Wende in unserer Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung Gott und Mensch. Ohne Jesu Tod, ohne sein Opfer, ohne das, was Jesus getan hat, hätte Satan über die Menschheit triumphiert. Oh, siehst du, lieber Gott, du bist ein Waschlappen, ein Versager, kannst nichts. Du kannst die Welt nicht retten. Aber Jesus hat die Herrschaft dem Satan entrissen. Wir wären alle reif für die Hölle, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Wir wären alle verzaubert, so wie wir in den Märchen manchmal sehen, wie wird wieder einer verzaubert und nicht mehr rauskommt aus der Unterwelt, aus den Klauen Satans. Jesus war der eine ohne Sünde, der reine und vollkommene, der für die Menschheit starb. Und durch seinen Tod haben alle was davon. Und ich möchte den alten Hiob zitieren. Hiob 19. Wenn du Zeit hast zu Hause, lies mal nach. Da ist so viel vom Evangelium drin. In Hiob. Hiob ist einer der ältesten Bücher der Bibel meines Erachtens. Der weiß noch nichts. Der Hiob weiß nichts von Abraham, weiß nichts von Israel, weiß nichts von Gesetz und so weiter. Ist also noch aus der Zeit vor Abraham. Hiob war irgendwo so Zeitgenosse von Abraham wahrscheinlich oder irgendwie so ähnlich. Und in diesem Hiob-Buch, Kapitel 19, da ist ein Gespräch, da wird uns Jesus vorgestellt. Und das ist ein Gebet, was der Hiob spricht. Wie lange, jetzt hör mir gut zu, wie lange wollt ihr mich noch quälen mit ihren Anklagen, Beschuldigungen von seinen Freunden und so weiter? Wie lange wollt ihr mich mit Worten verletzen? Der Teufel hätte uns noch länger gequält und würde noch länger quälen, meine lieben Geschwister und Freunde. Und zusätzlich wäre Jesus nicht gestorben. Und der alte Hiob sagt weiter, wie oft habt ihr mich schon beleidigt? Wie oft schämt ihr euch nicht, mir so grausam zuzusetzen? Wie oft? Deine lieben Freunde, deine lieben Nachbarn. Denn dann wäre ich wirklich vom richtigen Weg abgeirrt. Müsste ich alleine die Folgen davon tragen. Wie oft wollt ihr euch etwa über mich erheben und mir eine Schuld nachweisen? Ja, wie oft? Ja, wegen dir ist Jesus gestorben. Merkt ihr denn nicht, dass Gott mir Unrecht tut und mich in seinem Netz gefangen hält? Ich schreie, Hilfe, Hilfe, aber niemand hört mich. Ich rufe aus Leibeskräften, aber keiner verschafft mir Recht. Das ist die Situation, die Jesus dort auf Golgatha erlebte. Gott hat mir den Weg versperrt. Ich komme nicht mehr weiter. Wir Menschen kommen nicht weiter, wenn da nicht ein Wunder geschieht. Mein Pfad hat ihre tiefe Dunkelheit gehüllt. Ich war angesehen und gerecht und so weiter und geachtet. Das war Hiob. Und man hat mir meine Krone vom Haupt gerissen. Zerschmettert hat man mich. Bald muss ich gehen. Meine Hoffnung ist wie ein Baum, der veraltet. Ja, Gottes Zorn ist gegen mich ein Brand. Es behandelt mich wie ein Feind. Das fühlt der Hiob. Das empfindet er. Vereint sind seine Truppen gegen mich herangerückt. Sie haben einen Weg zu mir sich gebannt und sich rings um mich ein Zelt aufgestellt, also belagert. Meine Familie hat Gott mir entfremdet. Die Freunde wollen nichts mehr von mir wissen. Meine Nachbarn, sie haben sich zurückgezogen. Alle Bekannte kennen mich nicht mehr. Und vorher war er angesehen, populär, reich, wohlhabend. Da konnte immer was springen lassen. Alle, die in meinem Hause Zuflucht haben, betrachten mich als einen Fremden. Meine eigenen Mägde, meine Mädels, kennen mich nicht mehr. Und auch einen Knecht, wenn ich ihn rufen wollte, der gibt mir keine Antwort. Ich muss ihn anflehen, betteln muss ich ihn. Meine Frau erträgt meinen stinkenden Atem nicht mehr. Meine eigenen Geschwister ekeln sich vor mir. Sogar die Kinder auf der Straße lachen und spotten über mich. Und sobald sie mich sehen, tuscheln sie so hinter vorgehaltener Hand. Meine engsten Freunde verabscheuen mich jetzt. sie, die mir am nächsten standen, lehnen mich ab, wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Das ist Hiob, das erlebt der Mensch, ja, in der Gottverlassenheit. Und ich bin nur noch Haut und Knochen, bin mit knapper Not dem Tod entkommen, dem Tod von der Schippe gesprungen. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, habt Mitleid, meine Freunde, Gottes Hand hat mich geschlagen. Das erlebt man als Christ, wenn man mit dem Glauben steht, wo dieses ganze Ungemach, wovon ich sprach. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Schlagt mich tot. Habt ihr mich nicht schon genug gequält? Ach, würden doch meine Worte in einem Stein eingemeißelt sein und in Blei ausgegossen, alles für alle Zeit lesbar. Doch eines weiß ich, Halleluja, und das ist das Evangelium für mich. Das ist der Heilsweg, wie hier der Hiob erlebt. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auf dieser todgeweihten Erde. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ihn werde ich anschauen, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen, ich auch, Brüder und Schwestern. Aber wenn ihr sagt, wir wollen hier betrauern und etwas finden, das seine Schuld beweist, dann fürchtet euch, ihr Lieben, vor dem Schwert, vor dem Richtschwert Gottes, der eure Schuld in Zorn bestrafen wird, dann werdet ihr erkennen, dass es einen Richter gibt, einen gerechten Richter gibt. Jesus gab sich für uns hin, er hat Gott gerettet und hat uns gerettet. Halleluja, preis dem Herrn, dich und mich hat er gerettet. Danke, Jesus, für alles, was du dort auf Golgatha vollbracht hast. Und uns würde es heute nicht geben, wenn du nicht ausgerufen hättest, es ist vollbracht. Denn Jesus, wenn du nicht in den Riss getreten wärst, würde ich immer noch in den Händen Satans sein und so mich fühlen wie der arme Hiob. Wenn du die Sache Gottes nicht gerettet hättest, wenn du Gott nicht Ehre gegeben hättest, Jesus, du bist unsere Rettung heute und für alle Zeit. Dein Tod war der größte Triumph des Universums. Oh, lieber Gott, segne meine Hörer, die das alles jetzt hören. Jesus, dein Reich kommt, die Reiche dieser Welt, die ganze neue Weltordnung bricht auseinander, wird untergehen, so wie die Titanic, die von Eisberg geschrammt war, sinkt. Nach dieser Pandemie wird die Welt nicht mehr so sein, wie sie bisher war. Jesus, du hast der Welt eine Rettung gebracht und dein Wort sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Jesus, wir halten uns an dir, an dein vollbrachtes Werk, was du dort auf Golgatha für alle Menschen vollbracht hast. Das gilt auch für mich und das darf ich weiter sagen und weitergeben, auch an unsere Freunde hier an diesem Karfreitag. Jesus, segne die Menschen, die sich deiner anbefehlen. Ich segne auch ganz besonders die Menschen, die krank sind, die schwach sind, die durch die Hölle durch müssen, die Spießruten laufen müssen. Herr, du bewahrst diese Menschen, du hältst eine schützende Hand über sie und du gibst ihnen Kraft, göttliche Kraft, still zu sein, zu ertragen, zu erdulden, zu schlucken und einfach weiterzumachen, wie bisher, sich nicht aufhalten zu lassen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen, und deine Sache kann nicht untergehen. Danke, Herr, dass ich alle Gläubigen dir anbefehlen darf und die Menschen, die uns geschrieben haben. Herr, du tust Wunder und du vollbringst immer noch Wunder und du bist ein Wunderwirker. Lob und Dank, Lob und Dank. Amen.